NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageszusammenfassung. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. 60 Milliarden Euro pro Monat. In dieser Größenordnung kauft die Europäische Zentralbank von heute an Staatsanleihen auf. Wir beleuchten diese ungewöhnliche Maßnahme und kommentieren die Frage nach ihrem Sinn. Außerdem berichten wir unter anderem über das Treffen der europäischen Finanzminister zur Schuldenkrise in Griechenland, über den Besuch der Kanzlerin in Japan, über die Debatte darüber, ob eine europäische Armee wünschenswert und realistisch wäre, und über ein Solarflugzeug, das ohne einen Tropfen Sprit einmal um die Erde fliegen soll. Mehr Inflation, dies als Ziel auszugeben, darüber hätte man vor einigen Jahren noch den Kopf geschüttelt. Jetzt aber, wo angeblich das Gegenteil, eine Deflation droht, jetzt gilt eine höhere Preissteigerung als wünschenswert. Jedenfalls aus Sicht der Europäischen Zentralbank. Die hat heute begonnen, in großem Stil Staatsanleihen aufzukaufen und durch die nationalen Notenbanken aufkaufen zu lassen. Über die Maßnahmen der EZB und die Kritik daran berichtet Dieter Reeg aus Frankfurt, also vom Sitz der Zentralbank.
Die Europäische Zentralbank überschreitet ihre Kompetenzen. Sie betreibt verdeckte Staatsfinanzierung. Sie nimmt den Reformdruck von den Problemländern. Die Kritiken gegenüber dem Programm der EZB zum Anleihekauf sind vielfältig. Doch zumindest teilweise gehen sie für Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank in eine falsche Richtung. Beispiel Deflationsbekämpfung.
Die EZB ist zur Sicherung der Preisstabilität verpflichtet und die Deflationsgefahren sind nicht von der Hand zu weisen. Das heißt, dass sie irgendetwas machen muss. Ich glaube, das ist nur fair zu sagen, das ist so.
Um der Deflation, dem Abwärtszug aus sinkenden Preisen, Kaufzurückhaltung, niedrigerer Produktion, Entlassungen etc. entgegenzuwirken, geht die EZB auf eine gigantische Einkaufstour. Bis September nächsten Jahres gibt sie dafür Monat für Monat 60 Milliarden Euro aus. Insgesamt ergibt das einen Betrag von gut 1,1 Billionen Euro. Arthur Brunner vom Börsenhändler ICF Kursmakler erläutert die Einkaufsliste.
Zum Großteil werden es Staatsanleihen sein, etwa zu 80%. 20% entfallen auf halbstaatliche Institutionen. Hier nenne ich als Beispiel in Deutschland die KfW. Ähnliche Institute natürlich auch in Frankreich, Spanien und Italien. Und darauf wird sich das Kaufprogramm beziehen.
Die EZB prognostiziert, dass der Kauf von Anleihen und die niedrigen Zinsen bereits im nächsten Jahr die Inflationsrate wieder auf 1,5% heben wird. Ziel der EZB ist eine Teuerungsrate von knapp unter 2%. Im Moment ist der Euroraum von diesem Ziel weit entfernt. Das zweite große Ziel der EZB-Politik ist es, die Wirtschaft anzukurbeln. Anleihekäufe und niedrige Zinsen sollen die Kreditvergabe beflügeln. Und diese Kredite landen dann, so der Plan, bei den Unternehmen und, wie Börsenmakler Brunner erläutert, bei den Konsumenten.
Der Verbraucher, dadurch, dass, wenn man die Geldwertentwicklung sieht und die Lohnentwicklung, die Verbraucher haben im Moment effektiv mehr Geld in der Tasche und man hofft, dass dieses Geld in den Konsum geht und hier die Konjunktur ankurbelt.
Der EZB-Politik des billigen Geldes ist heute mit dem Programm zum Anleihekauf eine weitere Schleuse geöffnet worden. Und das birgt Risiken in sich. Da sind sich die Fachleute einig. Niedrige Zinsen, niedrige Renditen treiben Anleger in Immobilien und Aktien. Der DAX hat seit Jahresbeginn fast 20% zugelegt. Ohne Risiko, Stichwort Blasenbildung, ist das nicht. Aber es ist für Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank ein Risiko, das die EZB mit Blick auf die Konjunktur ganz bewusst eingeht.
Die EZB will sehr günstige Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen, auch über Eigenkapital, auch über die Ausgabe von Aktien, weil sie hofft, dadurch Investitionen erreichen zu können.
Ob diese Rechnung aufgeht, kann heute niemand sagen. Denn, zumindest für den Euroraum, ist dieses Programm der EZB zum Anleihekauf eine bislang nicht erprobte Form der Krisenbewältigung.
Eine nicht erprobte Form der Krisenbewältigung, aber vielleicht doch ein sinnvoller Schritt. Hören Sie den Kommentar von Ann-Kathrin Johansmann.
Es reicht. Ich komme nicht mehr mit. Mario Draghi ist eindeutig der Typ klotzen statt kleckern. So viel steht fest. Rund 60 Milliarden sollen EZB und nationale Notenbanken jeden Monat ausgeben, um Anleihen zu kaufen. 60 Milliarden Euro. Woher soll denn das bloß kommen, fragen sich da die schlichteren Gemüter unter uns. Wird da etwa Geld gedruckt? Ach wo, nein, brauchen wir gar nicht. Wir machen das rein virtuell, antwortet Draghi. Geschäftsbanken wie die Deutsche Bank kaufen den Staaten ihre Staatsanleihen, im Klartext also ihre Schuldscheine, ab. Und diese Anleihen kaufen dann die nationalen Notenbanken gegen virtuelle Milliarden den Banken wieder ab. Die wundersame Geldvermehrung der Signore Draghi. In der realen Welt hat dieses Konzept leider so viele Denkfehler wie Nullen auf dem virtuellen Konto. Das fängt schon bei der Grundidee an. Weder Banken noch Versicherungen haben derzeit großes Interesse daran, der EZB ihre Staatsanleihen zu verkaufen. Weil beispielsweise alte Bundesanleihen noch deutlich besser verzinst sind als neue. Draghi fehlen also die Verkäufer. Nach seinem Plan sollen die Banken die virtuellen Milliarden, die sie von den Notenbanken bekommen würden, als Kredite an Unternehmen weitergeben und so die Wirtschaft ankurbeln. Doch der wichtigste Händler für Staatsanleihen heißt, wie bereits erwähnt, Deutsche Bank und nicht etwa Sparkasse oder Volksbank. Draghi pumpt also genau die Banken mit Geld voll, deren Geschäftsmodell überhaupt nicht das klassische Kreditgeschäft ist. Und es geht noch weiter. Etwa jede vierte Anleihe, die Draghi aufkaufen lässt, wird eine deutsche sein. Schon jetzt sind die Renditen für Bundesanleihen lächerlich niedrig. Wenn Schäuble nicht Schäuble wäre, müsste im deutschen Finanzministerium jeden Abend eine Party steigen. Denn so günstig konnte sich der deutsche Staat noch nie Geld leihen. Kein Land wird so von Draghis billigem Geld profitieren wie Deutschland. Und damit nicht genug. Auch vom sinkenden Euro profitiert kurzfristig vor allem Exportweltmeister Deutschland. Der Fette wird also immer fetter. Draghis Hauptargument für das Billionen-Tamtam: um jeden Preis Deflation verhindern. Er hat ja recht, die Verbraucherpreise sind gesunken und nicht gestiegen. Aber schon in der Frage, ob das tatsächlich ein Anzeichen für eine Abwärtsspirale oder nur die Folge des billigen Öls ist, sind sich die Ökonomen schon wieder uneinig. Die Befürworter von Draghis Kurs sagen: Schaut nach Amerika, ihr Zweifler und Zauderer. Dort läuft es wie geschmiert, seit die Notenbank ihre Schleusen aufgemacht hat. Seit 2010 satte Wachstumsraten, die Arbeitslosigkeit hat sich auch halbiert. Gut, die Staatsschuldenquote ist auf 100% gestiegen. Aber das ist nur ein Schönheitsfehler, kein Grund zur Sorge. Hä? Billiges Geld, Alan Greenspan, sinnlose Kredite, die an Menschen ohne Sicherheiten vergeben wurden und schließlich als hübsch verpackte Pakete mit scheußlichem Inhalt in den Bilanzen unserer Banken gelandet sind? Klingelt da nur bei mir was? Draghis Billionenprogramm wird im besten Fall ein Billionenflop. Im schlechten Fall die Vorlage für die nächste Finanzkrise.
Sie hörten einen Kommentar von Ann-Kathrin Johansmann auf NDR Info und WDR 5 im Echo des Tages. Wie soll es weitergehen mit Griechenland und seiner hohen Schuldenlast? Das ist zur Stunde wieder Thema eines Treffens der Euro-Gruppe in Brüssel, also der Finanzminister aus den Mitgliedstaaten. Und wenn nicht alle Zeichen trügen, dann ist die Stimmung dort inzwischen ziemlich angespannt.
Schnell und still betrat er das Brüsseler Ratsgebäude, der griechische Finanzminister Varoufakis. Reden müssen wird er mit den 19 Finanzministern der Länder, die den Euro als Währung haben. Die Zeit drängt, meint der Chef der Euro-Gruppe Dijsselbloem. Das Wichtigste sei, dass die konkreten Gespräche nun endlich beginnen. Wir sollten nicht so viel Zeit verschwenden. Die Verlängerung der Hilfszahlungen gilt nur für 4 Monate. Die Uhr tickt, meint Dijsselbloem.
My key message is, the talks have to start and we shouldn't waste so much time. The extension is only for 4 months and the time is ticking away.
Knapp 2 Wochen ist es erst her, dass die Euro-Finanzminister einer Verlängerung des derzeitigen Hilfspakets für Griechenland zugestimmt haben. In der Zwischenzeit ist wenig passiert. Auch der niederländische Staatssekretär Erik Wiebes ist der Meinung, die Griechen stünden unter großem Zeitdruck und müssten so schnell wie möglich handeln.
Well, I definitely think that they're in a hurry and they should move as fast as they can.
Der Schuldenstreit zwischen Griechenland und den Euro-Ländern flammt wieder auf, weil die Bedürfnisse und Erwartungen unterschiedlich sind. Die griechische Regierung braucht dringend Geld, doch um das zu bekommen, muss sie überzeugende Reformen vorlegen. Von den 20 geforderten Projekten hat die griechische Regierung erst 6 präsentiert. Darunter eine Steuer auf Glücksspiele im Internet und den Einsatz von Amateursteuerfahndern. Das ist zu wenig für die Euro-Finanzminister, um frisches Geld zu geben. Da muss mehr kommen, meint Bundesfinanzminister Schäuble.
Die Griechen müssen jetzt umsetzen, wozu sie sich verpflichtet haben. Und sie müssen vor allen Dingen einseitige Veränderungen unterlassen, die sie nicht mit der Troika abstimmen.
Dass der deutsche Finanzminister nicht gut auf die griechische Regierung zu sprechen ist, kann man aus seinem Gesicht lesen. Und es fällt auch auf, dass Schäuble die Dreier-Kontrollgruppe immer noch Troika nennt. Ein verhasster Begriff bei den Griechen. Während andere europäische Politiker nur noch von den Institutionen sprechen. Die griechische Regierung macht sich derzeit nicht gerade neue Freunde in Europa, wenn sie mit einer Volksabstimmung oder Neuwahlen droht oder damit, Hunderttausende von Einwanderern nach Europa durchzuschleusen. Wichtig sei es nun, sachlich zu bleiben, meint der niederländische Staatssekretär Erik Wiebes. und dass das Maßnahmenpaket von den drei Institutionen abgesegnet werde.
We need a whole package of measures. It needs to be rubber stamped by the three institutions, and that's what counts.
Der Rest sei nur Geschichten oder Klatsch.
And all the rest is stories or gossip.
Karin Bentsch über die gereizte Stimmung in Brüssel. Immerhin, so viel ist schon von den Beratungen dort vorhin nach außen gedrungen, dass nämlich am Mittwoch die Athener Regierung und Vertreter der Geldgeber wieder ihre Gespräche aufnehmen wollen. Und wie ist die Stimmungslage in Griechenland selbst? Dort war zwar der Wahlsieg der jetzt regierenden Syriza-Partei im Januar beeindruckend, danach aber kam das, was Schäuble etwas hämisch das Rendezvous mit der Realität nannte. Und so wächst nicht nur in Brüssel, sondern auch in Griechenland selbst inzwischen die Kritik, wie Thomas Bormann beobachtet hat.
Man findet sie noch auf den Straßen Athens. Bürger, die uneingeschränkt hinter ihrer neuen Regierung stehen. Diese ältere Frau zum Beispiel. Ich denke, die versuchen, das Beste rauszuholen und ich unterstütze sie dabei, sagt sie. Aber solche Stimmen werden seltener. Dafür hört man immer mehr Kritik. Natürlich sind wir unzufrieden, weil sich nichts ändert. Die wollten die Sparpolitik beenden, aber sie tun nichts. Ich glaube auch nicht, dass sie das noch schaffen. Die haben eben nicht auf die Leute gehört. Sagt ein 34-jähriger Geschäftsmann. Insgesamt stehen immerhin noch 64% aller Griechen hinter der Regierung. Das ergab eine Umfrage am Samstag. 64%, ein guter Wert. Zwei Wochen zuvor sagten aber noch 80% der Griechen, sie seien zufrieden mit ihrer Regierung. Die Zustimmung bröckelt also auch für den Star der neuen Regierung, für Finanzminister Yannis Varoufakis. Ich finde, Herr Varoufakis sollte zunächst einmal seriöser auftreten. Er ist doch im Grunde ein würdevoller Mann, sagt eine 75-jährige Pensionärin in Athen und beklagt: Die Leute sind verunsichert. Sie nehmen ihr Geld von der Bank. Was sollen sie denn auch tun? Wir sollen immer nur bezahlen und bezahlen. Überall herrscht Ungewissheit. Man weiß nicht, was morgen kommt. Und es könnte ja das Schlimmste passieren. Das Schlimmste, damit meint sie ein Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone, eine Rückkehr zur Drachme. Das wollen nur die wenigsten Griechen. 70% hingegen hoffen, dass sich die griechische Regierung mit den Europartnern auf einen dauerhaften Kompromiss einigt und den Schuldenstreit beilegt. Die Oppositionsparteien in Griechenland fordern das auch und sie greifen die Regierung immer stärker an. Die Regierung sollte Kompromisse suchen und nicht Konflikte schüren, meinen sie. Sie finden es unmöglich, dass Verteidigungsminister Kamenos damit droht, tausende Flüchtlinge aus aller Herren Länder von Griechenland nach Berlin zu schicken. Auch Nikos Trakilitis, ein Rentner aus Athen, kritisiert die neue Regierung. Ich bin gar nicht zufrieden, denn was die da tun, das wirkt ziemlich planlos, das sieht amateurhaft aus. Zum Beispiel der neue Reformvorschlag von Finanzminister Varoufakis, Studenten oder auch Touristen als eine Art Hilfssteuerfahnder anzuheuern. Sie sollen mit versteckter Kamera auskundschaften, ob Tavernenwirte oder Kioskbesitzer auch ja immer ordnungsgemäß Quittungen ausstellen. So will Varoufakis dafür sorgen, dass jeder Wirt und jeder Ladenbesitzer ordnungsgemäß die Mehrwertsteuer abführt. Sollen wir ein Land von Spitzeln und Denunzianten werden? Fragt eine junge Frau in einem Internetforum. Die meisten Griechen nehmen diesen Vorschlag ihres Finanzministers nicht ernst und lachen nur darüber.
Thomas Bormann über die wachsende Kritik an der griechischen Regierung. Jetzt ins ferne Japan. Größere Probleme gibt es ja nicht. Zwischen Japan und Deutschland wäre auch überraschend bei dem geografischen Abstand. Beide Länder aber sind Mitglieder im exklusiven Club der G7, der wichtigsten Industrienationen. Und dort wird in diesem Jahr der Vorsitz von den Deutschen an die Japaner übergeben. Dies ist eines der Themen beim Besuch von Kanzlerin Merkel in Japan. Aber auch sonst gibt es eine ganze Fülle an eher leichten und schweren Themen. Katrin Brandt berichtet über die Kanzlerinnenreise.
Niedlich ist er, klein und weiß und ungeheuer agil auf seinen krummen Beinen, vor allem aber beängstigend humanoid.
Good morning, Madam Chancellor.
So begrüßt Roboter Asimo die Bundeskanzlerin. Nur die Hand gibt er der Kanzlerin nicht. Zum Abschied winkt er lieber lässig.
Thank you, Madam Chancellor. Have a good day.
Ein faszinierender Auftakt in Tokio für Angela Merkel, der Besuch im Museum der Zukunft. Japan setzt voll auf künstliche Intelligenz. Roboter sollen Menschen bedienen und sogar pflegen. Ein Bereich, in dem Deutschland viel von Japan lernen kann, wie Merkel später sagt. Sie hatte kein Hightech im Gepäck beim ersten Japan-Besuch seit 8 Jahren. Sie brachte politische Innovation made in Germany mit, zum Beispiel die Frauenquote. Am Freitag im Bundestag beschlossen, heute schon in Japan. Hier im Land der aufgehenden Sonne ist der Anteil der Unternehmen ohne Frauen an der Firmenspitze noch höher als in Deutschland. Oder höflicher formuliert:
Wenn man sich anschaut, die Statistiken von Japan und Deutschland über Frauen in Führungspositionen in Unternehmen, dann haben beide Länder, so kann man sagen, noch Nachholbedarf.
So die Analyse der Bundeskanzlerin vor rund 500 geladenen Gästen der Asahi-Stiftung. Auch wenn Merkel den Japanern nicht direkt empfiehlt, sich ebenfalls eine Quote zu beschließen, so kann sie doch aus eigener Erfahrung als Spitzenpolitikerin Mut machen. Nämlich,
dass es am Anfang sicherlich auch eine ganze Menge Zweifel gab. Das war sicherlich bei der ersten Wahl am schwierigsten, diese Zweifel. Aber wenn die Menschen dann sehen, dass es mit Frauen auch geht, dann wird das auch Normalität. Beispiele sind wichtig.
Überhaupt rät die Kanzlerin ihren Zuhörern in Tokio ziemlich unverblümt, sich den deutschen Weg zum Vorbild zu nehmen. Beispiel Atomausstieg. Lange sei sie etwa von der friedlichen Nutzung der Kernenergie überzeugt gewesen, sagt sie. Die Katastrophe von Fukushima jedoch war ein einschneidendes Ereignis.
Weil Fukushima ja in einem Land passiert ist, das eine sehr hohe technologische Qualität hat, Japan. Und man doch gesehen hat, dass es Risiken gibt, die dazu geführt haben, dass ein solcher Unfall passieren konnte.
Nun setzt Deutschland auf erneuerbare Energien. Regierungschef Abe hingegen macht nach dem Treffen mit Merkel klar, dass er wieder Reaktoren in Betrieb nehmen möchte, weil sein Land keine eigenen Bodenschätze hat. Und noch ein Konfliktthema, was Japans politische Altlasten des Zweiten Weltkriegs angeht, drängt Merkel auf die schnelle friedliche Einigung. Insgesamt aber, da sind sich die Deutsche und der Japaner heute einig, fühlen sich beide als globale Partner und wollen ihre Zusammenarbeit in vielen Bereichen ausbauen.
Katrin Brandt aus Japan. Eine gemeinsame Währung gibt es schon in einem Großteil der Europäischen Union, könnte in absehbarer Zeit eventuell eine gemeinsame europäische Armee hinzukommen. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte am Wochenende genau dies vorgeschlagen. Aber die Zweifel sind groß. Peter Mücke fasst die Diskussionen im politischen Berlin zusammen.
Am Tag danach wunderte sich linken Parteichef Bernd Rieksinger vor allem über den Zeitpunkt des Vorstoßes von Jean-Claude Juncker.
Ein bisschen skurril ist natürlich, dass dieses Thema ausgerechnet am Internationalen Frauentag aufgemacht wurde, wodurch am Internationalen Frauentag eher um den Frieden in der Welt gekämpft wird, als um neue Armeeformationen.
Aber Rieksinger hat auch inhaltliche Bedenken. Er hält eine europäische Armee für demokratisch hochbedenklich, wenn der Parlamentsvorbehalt des Bundestags wegfalle.
Und bedenklich stimmt uns auch, dass dieser Armeegedanke sich ausdrücklich gegen Russland richtet, wo wir nach wie vor der Meinung sind, wir brauchen eine Sicherheitspartnerschaft mit Russland und keine neuen Bedrohungsszenarien in die eine oder in die andere Richtung.
In der Tat hatte der EU-Kommissionspräsident von einem Signal an Russland gesprochen und eine gemeinsame europäische Armee damit in den Zusammenhang zur Ukraine-Krise gestellt. Das aber lehnt auch die Grünen-Chefin Simone Peter ausdrücklich ab.
Gerade als Reaktion auf die Ukraine-Krise ist ein solcher Aktionismus und ein Säbelrasseln rhetorischer Art wenig zielführend, wohlwissend, dass man mit Kooperationen einiges voranbringen kann. Es sind sicher Synergieeffekte zu nutzen, wenn man den Austausch und die Aufgaben der einzelnen Streitkräfte miteinander in Verbindung setzt.
Eine europäische Armee dagegen stehe in weiter Ferne. Die EU-Staaten seien gut beraten, erstmal eine gemeinsame Sicherheitsstrategie voranzutreiben. Mit Parteichef Cem Özdemir hatte kurz zuvor auf MDR Info dem Vorstoß aus Brüssel noch weit mehr abgewinnen können, wurde dann aber wohl zurückgepfiffen.
Ich finde, es wäre konsequent, wenn wir von einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sprechen, dann würde es Sinn machen, dass wir eine gemeinsame europäische Armee für Europa haben. Allerdings muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen, wir reden hier über ein lang- bis mittelfristiges Ziel.
So will es auch die Bundesregierung verstanden wissen. Ein Zukunftsprojekt, sagt die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirz.
Die Bundeskanzlerin teilt die Ansicht, dass es grundsätzlich gut ist, dass es sozusagen auch eine verstärkte, vertiefte militärische Zusammenarbeit in Europa Europa gibt und geben sollte. Das zeigt sich ja auch in den verschiedenen Projekten, die es schon gibt. Aber das ist, wie gesagt, ein Zukunftsprojekt, das jetzt nicht sich in irgendeinen Terminplan zwängen lässt.
SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich sieht in dem Vorstoß Junckers ohnehin eher ein Signal an die EU-Mitgliedsländer. Der Verteidigungsexperte sagte im RBB:
Das Motiv verbirgt sich dahinter, mit einer starken Stimme, die nun mal der Kommissionspräsident ist, hier auch Fahrt aufzunehmen für eine Idee, die schon relativ alt ist und die sich auch in den Verträgen, insbesondere im Lissabon-Vertrag, niedergeschlagen hat.
Wenn die EU eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wolle, dann gehöre auch eine gemeinsame Verteidigungspolitik mit dazu.
Peter Mücke berichtete. NDR Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. Überraschend schnell ging das in Russland nach dem Mord an dem bekannten Kreml-Kritiker Boris Nemtsov. Innerhalb weniger Tage wurde eine ganze Reihe von Verdächtigen präsentiert. Mit großem Medienaufwand wurden sie der russischen Öffentlichkeit vorgeführt. Es sind, könnte man sagen, die üblichen Verdächtigen. Bärtige Männer aus dem Kaukasus, denen manche in Russland ohnehin alles zutrauen. Heute kamen weitere Verdächtige hinzu und weitere Zweifel, ob man da wirklich die Richtigen gefasst hat, beziehungsweise diejenigen, die bei dem Mord die Fäden zogen. Aus Moskau, Hermann Krause.
Die Zahl der Festgenommenen steigt weiter an. Mittlerweile sind 6, vielleicht auch 7 dringend Tatverdächtige in Haft. Gestern Abend, so meldete es eine Nachrichtenagentur, wurden 2 weitere Männer aus der Kaukasusrepublik Tschetschenien festgenommen. Sie alle sollen an dem Mord an dem Oppositionellen Boris Nemtsov direkt oder indirekt beteiligt gewesen sein. Ums Leben kam bei der bisherigen Aktion ein junger Mann in Grozny, der tschetschenischen Hauptstadt. Er soll sich selbst mit einer Handgranate in die Luft gesprengt haben, als er in einem Familienhaus von den Spezialeinheiten blockiert wurde. So die offizielle Version, er habe sich der Festnahme entziehen wollen. Der Vater des Getöteten, über den bisher nichts bekannt ist, sagte sichtlich verstört: Er war diszipliniert, akkurat, ordentlich, er hat gearbeitet. Er hatte ein gutes Verhältnis zu den Eltern, zu seinen Brüdern, zu seinen Schwestern. Das russische Fernsehen zeigt verzweifelte Verwandte in Tschetschenien, die ihre Gesichter in den Händen verbergen. Gezeigt wird doch immer wieder der angebliche Haupttäter Saur, der eingesperrt in einem Gerichtskäfig in Moskau die Größe Allahs lobt. Daraus wird dann auch das Motiv konstruiert. Nemtsov soll sich angeblich für die französische Zeitung Charlie Hebdo eingesetzt haben. Dazu der Oppositionspolitiker und ehemalige Abgeordnete der Duma, Wladimir Ryschkow: Das ist nur ein Versuch, ein Motiv zu finden, das die wirklichen Hintergründe überdecken soll. Es geht um die Abrechnung mit einem Kreml-Kritiker. Nemtsov hat nie den Islam beleidigt, nie die Muslime, nie den Propheten. So sind tatsächlich keine öffentlichen Äußerungen Nemtsovs zum Islam bekannt. In einem Gespräch soll er lediglich einmal seine Sympathie mit der Redaktion von Charlie Hebdo bekundet haben, mehr nicht. Ryschkow: Außerdem ist der Mord ja nicht der verzweifelte Akt eines Fanatikers, eines Einzelgängers. Man sieht doch, es ist der geplante Einsatz zur Liquidierung eines Oppositionspolitikers. So soll die Verantwortung von den wirklichen Drahtziehern abgelenkt werden, die meiner Meinung nach sehr hochrangig sind. In der Kaukasusrepublik Tschetschenien, gegen die Russland zweimal einen blutigen Krieg führte, haben die Festnahmen Befremden ausgelöst. Der Präsident Tschetscheniens, Ramzan Kadyrov, erklärte, er kenne den geständigen Saur persönlich und schätze ihn ein als jemand, der nie etwas gegen Russland unternehmen würde. Dass er diese gesamte Motivkonstruktion für Unsinn halte, machte ein früherer Mitarbeiter Nemtsovs am Nachmittag deutlich. Ilja Jaschin sagte, es handle sich um eine schwachsinnige Version. Die Ermittlungsbeamten sollten vielmehr Wladimir Putin als Zeugen vernehmen.
Ein kühner Vorschlag, der wohl kaum Chancen haben wird, soweit Hermann Krause aus Moskau. Die erste Station seiner Reise hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel schon am Wochenende absolviert, Saudi-Arabien. Heute waren die Vereinigten Arabischen Emirate dran. Ein bisschen Sightseeing vor orientalischer Kulisse war schon drin. Im Kern aber ging es auch hier um schwierige politische Themen. Sabine Müller ist mit dem Minister unterwegs.
Schneeweiß erheben sich die schlanken Türme der Sheikh Faisal-Moschee in den Himmel über Abu Dhabi. Sigmar Gabriel hat sich die drittgrößte Moschee der Welt gerade ausführlich zeigen lassen, hat die Pracht bewundert, hat viel über den Islam gehört und blickt jetzt zurück auf den Abend davor. Da war er zu Gast beim Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate, dem eigentlichen starken Mann im Land. Und der schaute beim Thema Islam, Radikalisierung und Terrorismus überraschenderweise nicht zuerst in die Region, sondern nach Deutschland.
Er hat
uns auch gebeten, auch in unseren eigenen Ländern den Dialog und die Diskussion zu suchen, auch um sozusagen radikale und fundamentalistische Tendenzen im Islam zu erkennen und auch sozusagen zu bekämpfen. Das ist auch seine ganz persönliche Bitte gewesen.
Eine klare Mahnung, aufzupassen, dass gerade junge Muslime nicht in den Fundamentalismus abgleiten. Aufzupassen, was in deutschen Moscheen gelehrt und gepredigt wird. Sigmar Gabriel fordert, es müssen mehr islamische Religionslehrer in Deutschland ausgebildet werden.
Es kann nicht sein, dass bei uns in Gemeinden Prediger aus Pakistan, aus irgendwelchen Ländern dieser Erde die einzige Chance sind, für Muslime einem Prediger zuzuhören. Der weiß nichts über unser Land, ist vielleicht tief verstört über das, was er da sieht und wird möglicherweise dann auch falsche Schlüsse ziehen.
Neben Gabriel steht Ayman Masiek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, der ihn auf der Golfreise begleitet und nickt.
Der Weg der Integration, dieser Weg muss fortgeschritten werden. Das ist unsere Aufgabe und da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben.
Aber natürlich redet der deutsche Minister bei seinen Gesprächen hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht nur über Deutschland, sondern vor allem über die Region. Gabriel sorgt sich wegen der Radikalisierung in den Flüchtlingslagern, wo Millionen Vertriebene aus Syrien, aus dem Irak leben.
Dort wachsen Hunderttausende von jungen Leuten auf, derzeit völlig ohne Hoffnung. Wir haben die große Gefahr, dass wir eine verlorene Generation da sitzen haben und aus der werden die Terroristen von morgen kommen.
Gabriel forderte eine gemeinsame internationale Initiative, um diesen jungen Leuten Ausbildung und Zukunftschancen zu geben.
Sabine Müller aus Abu Dhabi. Und genau dort gab es heute Morgen auch noch ein bemerkenswertes Ereignis, das sich auch der Minister nicht entgehen ließ. Den Start eines Solarflugzeugs. Dessen Piloten haben sich nichts Geringeres vorgenommen, als die ganze Erde zu umrunden, in vielen Etappen, versteht sich. Sonnenkraft statt Kerosin heißt die Parole. Einzelheiten von Hans-Jürgen Maurus.
Kurz nach 7 Uhr Ortszeit war die Solar Impulse 2 in Abu Dhabi in Richtung Oman gestartet und der Schweizer Luftfahrtpionier Bertrand Piccard, der vom Boden aus mitfieberte, hatte Tränen in den Augen und war sichtlich gestresst. Denn in letzter Minute hatte es noch ein technisches Problem gegeben.
Es war noch ein elektrisches Problem im Cockpit, aber jetzt, das Flugzeug ist in der Luft, André ist unterwegs nach Oman. Wenn alles geht gut, morgen, ich fliege nach India und wir gehen um die Welt.
André, das ist André Borschberg, der Partner Picards, der die erste heutige Etappe in Angriff nahm. Um 4 Uhr früh Ortszeit hatte er den Hangar betreten, gut gelaunt und topfit.
Sehr gut. Endlich sind wir da für das erste Leg und das ist sehr spannend.
Borschberg ist Ex-Kampfjet-Pilot der Schweizer Luftwaffe und ein erfahrener und leidenschaftlicher Flieger. Er wechselt sich mit Picard und dem einsitzigen Solarflugzeug ab. Große Strapazen warten auf die Abenteurer, denn die Solar Impulse 2 ist auf dem Weg zu einer Weltumrundung ohne einen Tropfen Sprit. Mehr als 17.000 Solarzellen in den Flügeln laden die Batterien, die Strom für die 4 Elektromotoren liefern, Tag und Nacht. Jeder Start und jede Landung muss genau geplant werden. Der Solarflieger hebt kurz nach Sonnenaufgang ab und tankt im Steigflug die Batterien auf. Nachts gleitet die Maschine ohne Motorenleistung und benutzt später die Batterien, um die Höhe zu halten. So sind 12 Etappen über 5 Monate hinweg geplant. Bertrand Piccard zu den Vorbereitungen.
Man muss nicht so große Muskeln haben, wie Sie sehen auf mich. Aber Sie müssen flexibel sein, Yoga machen, Übung mit dem Körper. So, wir sind nicht zu stiff im Cockpit nach 5 Tagen.
Größte Herausforderung wird die Überquerung des Pazifiks und des Atlantiks sein. Dann muss der jeweilige Pilot 5 Tage und Nächte im knapp 4 Quadratmeter großen Cockpit durchhalten. Das ist Stress und erfordert unglaubliche Konzentration, bestätigt Piccard. Wie häufig können die Piloten überhaupt schlafen?
Es gibt einen Autopilot. Und der Autopilot bleibt die Flügel stabil. Und dann, wir haben 20 Minuten für einen kleinen Schlaf. Und während die 20 Minuten, wir hoffen, dass der Flugzeug wir nicht zu viel in falsche Richtung gehen, aber 20 Minuten, das geht.
Zudem gibt es 2 Wecker an Bord, denn zu lange darf der Pilot nicht dösen. Das Solarabenteuer hat begonnen. Bereits morgen soll die 2. Etappe beginnen, mit einem Flug von Oman nach Indien, mit Bertrand Piccard im Cockpit.
20 Minuten Schlaf am Stück sollen genug sein. Naja, und wer hat's erfunden? Sie wissen schon. Soweit Hans-Jürgen Maurus über die erste Etappe auf einem solargetriebenen Flug um die Erde. wenn sie es denn schaffen. Und so viel auch für heute im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.